Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Der Schulweg. Das ist heute unser Thema in der Reportage. Mein Name ist Ellen Hering und ich sitze in Berlin am Mikrofon. Aber die Schulwege, die wir heute begleiten, die führen uns weit weg und quer durch die Welt.
Den Schulweg lege ich jeden Morgen mit meinem Sohn zurück, und zwar im Auto, so wie alle anderen Mexikaner in Mexiko-Stadt das auch tun.
Ich finde, das Thema Schulweg ist ein ganz trauriges Thema hier in den USA, weil ich glaube, es gibt kein Kind, das allein zu Fuß zur Schule geht.
Chinesische Kinder haben kein Recht auf Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Die gehen keinen Schritt unbeobachtet und sie werden also gebracht.
Wenn man auf dem Land lebt als südafrikanisches Kind und Schwarzes, dann muss man davon ausgehen, dass es ein sehr, sehr langer Schulweg ist, wo man sehr, sehr früh aufstehen muss, vielleicht schon um 4:30 und dann 1,5, 2 Stunden zum Teil läuft.
Das war gerade ein Ausschnitt aus unserer Reihe Alltag anders. Vielleicht kennen Sie die. Korrespondenten erzählen immer freitags aus ihrem Berichtsgebiet zu einem Thema, das unsere Hörer auswählen. In diesem Fall war es das Thema Schulwege. Warum sind Schulwege interessant? Ich glaube, weil sie die unterschiedlichen Lebenswelten von Kindern sehr gut abbilden und weil sie zeigen, wie Kinder sozialisiert werden, was für Möglichkeiten sie haben oder eben nicht haben. Wir haben für Sie auf das, was die Korrespondenten gerade in Kurzform berichtet haben, die Lupe gehalten und in 5 Ländern Kinder begleitet. Wir beginnen mit einem Schulweg in Kenia, bei dem Linda Staude dabei war.
Yunis hockt auf einer niedrigen Holzbank und zündet ein Streichholz an. Sekunden später zündeln kleine Flammen aus den dürren Zweigen in der offenen Herdstelle auf dem gestampften Lehmboden. Yunis nimmt ein Rohr aus Holz, pustet in die Glut und facht das Feuer an, bis es heiß genug ist zum Kochen.
Wenn das Feuer brennt, setze ich Milch und Wasser auf. Dann kommen Teeblätter rein und Zucker. Und wenn alles lange genug gekocht hat, fülle ich den Tee in eine Thermosflasche.
Chai, der kenianische Tee, ist das einzige Frühstück für Yunis und ihre 7 Brüder. Kochen ist Mädchensache, aber die Jungs haben geholfen, sagt die 9-Jährige. Sie holen das Wasser und bringen Feuerholz, erklärt sie, und gießt die Milch in den einfachen schwarzen Topf. Es ist 5 Uhr morgens, noch stockdunkel in dem kleinen Dorf Kibiko in den Ngong-Bergen, nicht weit von Nairobi. Die Eltern schlafen noch, aber für die Kinder ist es höchste Zeit, sich auf den Weg zur Schule zu machen.
Das sind ungefähr 10 Kilometer und wir brauchen etwa eine Stunde dafür, weil wir morgens normalerweise den ganzen Weg rennen.
Der 13-jährige Julius trägt seine Schuluniform, eine dunkelblaue Jacke, graue Kniestrümpfe und eine kurze blaue Hose. Ziemlich kalt so früh am Morgen, denn über die Hügel pfeift ein eisiger Wind. Die Geschwister kraxeln den steilen, felsigen Hang hinter ihrem Haus hoch und setzen sich in Trab. Das hält wenigstens warm. Das frühe Aufstehen und der weite Weg machen ihm nichts aus, sagt Julius. Es muss eben sein, wenn er eine Schulbildung haben will, fügt er achselzuckend hinzu. Für junge Maasai wie ihn ist Schule keineswegs selbstverständlich. Traditionell kümmern sich die Jungen schon früh um Kühe, Ziegen und Schafe. Zwar gibt es auch in Kenia Schulpflicht, aber viele Maasai kümmern sich nicht um dieses Gesetz. Julius' Vater sieht das anders.
Bildung ist sehr wichtig. Wenn die Leute nicht gebildet sind, ist das, als würden Blinde sich gegenseitig führen. Ich bin nicht zur Schule gegangen. Deshalb hat meine Generation keine Ahnung von allem, was wichtig ist. Dabei haben wir damals Schule gehasst.
Nadokila Topoika schickt sogar seine Tochter zur Schule, eine noch größere Seltenheit. Denn die meisten Maasai-Mädchen werden schon als Kinder von 9, 10 oder 12 Jahren verheiratet. Yunis träumt dagegen davon, Pilotin zu werden.
Ich habe meinem Vater gesagt, dass ich zur Schule gehen möchte und dass ich ihm später ein Haus bauen werde, wenn ich groß bin. Er hat ja gesagt und dass ich viel lernen soll, damit ich ihm das Haus auch bauen kann.
Yunis und ihre Brüder rennen die ausgetretenen Trampelpfade entlang über offene Viehweiden. Jetzt, am Ende der Regenzeit, ist alles grün und überall, wo Kühe langgezogen sind, schlammig. Ganz oben auf dem Hügel, kurz vor dem Abstieg, bleiben sie stehen. Es wird langsam hell und Julius deutet auf ein Stück Busch in der Ferne. Dort verstecken sich manchmal Hyänen und Giraffen.
Die Giraffen können dich mit ihren Vorderbeinen treten. Das fühlt sich an wie eine heftige Ohrfeige. Nach den Hyänen musst du einen Stein werfen. Wenn du wegrennst, verfolgen sie dich. Aber wenn du einen Stein schmeißt, lassen sie dich vorbei.
Wenn eine Giraffe ihnen zu nahe kommt, verstecken die Kinder sich unter einem niedrigen Busch. Unten im Tal kann man die Straße zur Schule sehen. Die ist sicherer, macht aber einen riesen Umweg, viel zu weit zum Laufen.
Es gibt öffentliche Busse, aber die muss man bezahlen, damit sie einen zur Schule bringen. Das kostet 4.000 Schilling für 4 Monate.
Macht rund 725 Euro im Jahr für Yunis und ihre Brüder. Zu viel Geld für die Familie, die gerade so über die Runden kommt. Der Unterricht bis zur 8. Klasse ist frei, aber alles andere kostet. Die Schuluniformen, Hefte, Stifte, Bücher. Julius macht das große eiserne Tor der Schule auf. Es ist 17:45, noch 45 Minuten bis zur ersten Stunde. Yunis hat sich ein Buch mitgebracht. Ihr großer Bruder liest ein paar Sachen nach, die er verpasst hat.
In der Trockenzeit müssen wir manchmal fehlen, weil wir mit den Kühen Gras suchen. Aber ich bin ziemlich schlau. In den Tests bin ich oft besser als die anderen, die ganze Zeit in der Schule waren.
Julius will zur kenianischen Luftwaffe, wenn er mit der Schule fertig ist. An den Herden und an der traditionellen Lebensweise der Maasai hat er kein großes Interesse, genauso wenig wie seine Brüder.
Das tut mir schon leid, weil mein Vater so gelebt hat. Mein Großvater, alle meine Vorfahren. Und wenn diese Lebensweise verschwindet, finde ich das schade. Aber das wird mich nicht aufhalten. Denn wir wissen alle, dass unsere Traditionen auf jeden Fall aussterben, ob uns das gefällt oder nicht.
Ein kleiner Junge schwenkt die leicht rostige Schulglocke in der Hand. Bis 13 Uhr sitzen die Geschwister in ihren Klassenzimmern. Dann kommt der lange Rückweg den Berg wieder hoch. Aber immerhin nicht im Laufschritt. Zurück nach Hause, sagt Julius, gehen wir schön langsam und gemütlich.
Linda Staude hat die Maasai-Geschwister zur Schule begleitet. Ob es für Kinder einfach oder schwierig ist, zur Schule zu kommen, hängt auch davon ab, wie gut oder schlecht die Familie finanziell gestellt ist und wie abgeschieden sie lebt. Die Maasai-Familie aus Kenia ist arm und lebt in den Bergen. Beides schlecht für die Kinder. Auch Nadine lebt abgeschieden in den Bergen, allerdings in Südtirol. Da sieht das schon wieder anders aus. Silvia Schopf war dabei.
Tief unten im Tal ist die Schule von Nadine und 13 anderen Kindern, die in einem kleinen Bergdorf in Südtirol wohnen, auf knapp 1800 Meter. Gerade mal 130 Einwohner hat der Ort, eine Kirche und eine Seilbahn. Früher gab es auch eine Schule. Die wurde jedoch geschlossen, weil es nicht mehr genügend Schüler gab. Seitdem müssen die Jungen und Mädchen zur Schule hinunter ins Tal. Und sie sind froh, dass es eine Seilbahn gibt, denn so kommt man am schnellsten hinunter. Manche der Kinder wohnen in der Nähe der Seilbahnstation. Andere laufen 20 Minuten und Nadine wird von ihrem Vater mit dem Auto gebracht, denn sie wohnt weit außerhalb des Dorfes.
An der Seilbahn treffe ich meine Freunde. Da laden wir immer die Milchkandeln hinein und fahren los. Oft dabei kommen auch ein paar Leute. So Wanderer fahren auch mit und auch manchmal Radfahrer.
Und was ist, wenn man mal verschlafen hat und sich verspätet?
Die, was da arbeiten, die wissen, dass wir kommen und wenn wir nicht kommen, dann warten sie halt ein paar Minuten und wenn wir nicht kommen, dann fahren sie.
Die warten auch immer, wenn wir von der Schule kommen. In der Bahn sprachen wir mit Freunden. Wenn man rausguckt, sieht man Straßen und Steine und da viele Bäume. Manchmal auch ein Eichhörnchen, was auf einem Baum sitzt. Man sieht manchmal Rehe.
Wenn man mit der Seilbahn fährt, hat man nicht nur einen weiten Blick über das Tal, sondern alles liegt einem zu Füßen. Und die Wetterverhältnisse bekommt man hautnah zu spüren.
Wenn ganz fest der Wind geht, dann wackelt die Bahn ganz fest. Das ist lustig, da spielen wir auch mal. Wer zuerst umfliegt, ist ausgeschieden.
Einmal ist es auch schon passiert, dass die Bahn stehen geblieben ist. Und da haben wir ungefähr 10 Minuten warten gemusst, dann ist sie wieder gefahren.
Doch Angst, so versichern Christian und die anderen, hatten sie nicht. Etwa 8 Minuten dauert die Fahrt mit der Seilbahn und dann laufen die Kinder noch eine kurze Strecke bis zur Schule. Manchmal aber fährt die Seilbahn nicht. Der Grund? Das Wetter.
Im Winter, wenn zu viel Schnee ist oder zu viel Wind, müssen uns die Eltern mit dem Auto in die Schule fahren.
Das ist aber zum Glück nur selten der Fall, denn mit dem Auto geht es über eine kurvenreiche Bergstraße ins Tal hinunter. Das dauert sehr viel länger als mit der Seilbahn und dann muss man auch sehr viel früher aufstehen.
Der Schulweg kann spannend, abenteuerlich, gefährlich, erlebnisreich sein, so wie in Südtirol bei Nadine. Auf alle Fälle aber ist der Schulweg eine Herausforderung für Kinder. Oder besser gesagt, der Schulweg war eine Herausforderung. In den 70er Jahren sind über 90% aller deutschen Grundschüler allein zur Schule gegangen. Heute sind es in Deutschland nur noch etwa 50%, sogar ein bisschen weniger. Und das ist trotzdem noch vergleichsweise viel, denn in USA zum Beispiel ist es eher ungewöhnlich, dass Kinder eigenständig zur Schule kommen. Kerstin Zilm lebt in Los Angeles und hat in ihrer Nachbarschaft frühmorgens Mäuschen gespielt.
L-I-L-Y, Lily.
Halb 8 morgens. Vater Owen Shiflett macht Spiegelei. Tochter Eddie, 10 Jahre alt, stellt Teller auf den Tisch. Sohn William, 11, liest auf dem Sofa. Baby Beatrice spielt mit einem Luftballon. Und Mutter Bobby hilft dem 6 Jahre alten Merrick bei den Hausaufgaben. Merrick lernt Japanisch und muss noch 2 Bilder mit den dazu passenden Schriftzeichen kombinieren. Er würde eindeutig lieber auch mit einem Luftballon spielen und die mit Zucker überzogenen Mini-Waffeln in seine Milch tunken. Eddie, William und Mary gehen auf eine öffentliche Schule in Los Angeles, in der ab der 1. Klasse auf Englisch und Japanisch unterrichtet wird. Um 7:45 bläst Vater Owen zum Aufbruch. Schuhe anziehen, Rucksäcke holen. In 10 Minuten geht es los. Er fährt die Kinder zur Schule. Das machen in Los Angeles fast alle Eltern. Öffentliche Verkehrsmittel wie Busse und Bahnen sind zu unzuverlässig. Die Kids könnten zu Fuß zur Schule gehen, aber
their walk is a little long, especially because they have to look after that one, the youngest. He can tend to dilly-dally.
Der Weg ist für Mutter Bobbys Gefühl etwas zu lang. Die Älteren müssen auf den Jüngeren aufpassen und der trödelt gerne rum. Außerdem sind da die Obdachlosen unter der Brücke am Straßenrand.
Sometimes I ride my scooter. It's fun, but sometimes it's like under the bridge, there's a big tunnel.
Die 10-jährige Eddie hat einen Roller, fährt aber nicht gerne mit ihm zur Schule, weil es unter der Brücke dunkel ist und sie superschnell drunter durchrasen will. Es gibt viele Gegenden in der Stadt, in denen Kinder Obdachlosen, Drogenabhängigen und Gangmitgliedern begegnen. Mit dem Auto sind es nur 5 Minuten zu ihrer Schule. Die Familie ist vor einem Jahr umgezogen. Vorher dauerte die Fahrt 20 Minuten und hat mehr Spaß gemacht, erzählt Eddie.
We used to do country music Monday, so we'd listen to country music. And then on Tuesday we'd listen to podcasts.
Jeden Morgen hatten sie ein anderes musikalisches Thema für unterwegs. Montags Country, dienstags Musik, Podcasts, mittwochs Dads Neuentdeckungen, donnerstags Klassik und freitags Kinderprogramm. Dafür ist der Weg nun zu kurz. Heute reden sie über dies und das. Merrick spielt mit einem Luftballon, öffnet dann ein Fenster und steckt den Kopf hinaus wie ein Hund.
Hey Merrick, the balloon. Can you not do the balloon, because I don't want it to pop in the car.
Vater Owen genießt trotz Hektik, Klamauk und Kürze die Fahrt. Er hat wochentags wenig Zeit mit den Kindern, weil er erst spät abends nach Hause kommt. Er selbst wurde auch von seinen Eltern zur Schule gefahren. Manchmal nahm er allerdings den Schulbus, eines der gelben Fahrzeuge, die so typisch sind für die USA.
It is definitely an American existence.
Er erinnert sich an einen ganzen Mikrokosmos amerikanischer Kultur in diesen Bussen. Kinder aus sogenannten guten Vierteln fuhren mit und arme Kinder. Er wusste, wo jeder wohnt, kannte Störenfriede, Friedensstifter und Witzbolde. In dem Stadtteil von Los Angeles, in dem die Shiflets wohnen, gibt es diese Busse gar nicht. Sie sind nur auf dem Land und in Vierteln unterwegs, wo die Entfernungen zwischen Wohnung und Schule größer sind. Alternativen gibt es nicht. Also müssen die Eltern selbst organisieren, wie sie ihre Kinder zur Schule bringen.
This is the drop-off, yeah.
Can you open the trunk, Dad?
Bye, thank you.
Love you. Bye, guys.
Abholen wird sie Mutter Bobby um 3:15. Sie kommt meist zu Fuß mit dem Baby und alle gehen zusammen nach Hause. Eddie empfiehlt anderen, das auch mal zu versuchen.
Walking is fun. You should do it.
Dankeschön.
Die Ängste von Eltern um ihre Kinder sind ja ehrlich gesagt nicht ganz unbegründet. Vielleicht erinnern Sie sich an Ihren eigenen Schulweg. Meiner jedenfalls war keineswegs ungefährlich. Aber natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was Wilson aus Guatemala jeden Tag erlebt. Es gibt Regionen in der Welt, da endet die Schulkarriere früh. Nicht, weil die Kinder nicht lernen wollen oder arbeiten müssen, sondern wegen des Schulwegs.
Ich verabschiede mich immer von meinem Papa und meiner Mama. Man weiß ja nie, ob man zurückkommt. Es kann so vieles passieren. Wenn ich auf die Straße gehe, dann immer mit Angst.
Der 15-jährige Wilson schließt ein meterhohes blaues Schiebetor hinter sich, blickt nach links, dann nach rechts und läuft los. Einmal quer durch das Armenviertel La Perez im Westen von Guatemala Stadt und immer mit schnellem Schritt. Nur 15 Minuten braucht er zu Fuß bis zu seiner Sekundarschule. Aber es sind 15 sehr lange Minuten der Angst. Trotzdem geht er jeden Tag zum Unterricht. Eine gute Ausbildung hält er für die beste Möglichkeit, eines Tages die Armut zu überwinden.
Ich gehe mittags aus dem Haus zur Schule. Wir wohnen am Ende einer Sackgasse. Hier fühle ich mich noch wie in meiner Familie. Aber sobald ich auf die große Straße komme, weiß ich nicht, was mich erwartet.
In Guatemala besucht nur jeder vierte Jugendliche nach der Grundschule eine weiterführende Schule. Ein Grund dafür ist die allgegenwärtige Gewalt auf der Straße.
Genau hier, wo wir gerade stehen, starb ein Junge. Ein paar Meter weiter wurde ein Mädchen von einem Querschläger getroffen. Auch sie ist gestorben.
Wilson bewegt sich auf seinem Schulweg im Hoheitsgebiet von kriminellen Banden und Drogenhändlern. Sie haben hier das Sagen und bestimmen über Leben und Tod. In seiner blau-weißen Schuluniform, frisch gebügelt, schlängelt er sich vorbei an Ständen mit Gemüse, Fleisch, Spielzeug, Gebrauchtkleidern und Holzbesen. Ein Mann brät Tacos.
Wir Straßenverkäufer stehen früh auf, um unser tägliches Brot zu verdienen. Wir werden erpresst, obwohl wir nur wenig Geld haben. Einige von uns konnten nicht bezahlen und wurden deshalb getötet.
So was passiert innerhalb von Sekunden. Du schaust dich nur um und schon liegt jemand auf dem Boden und stirbt.
Wilson hat mit seinen 15 Jahren schon viel zu viele Tote gesehen. Hier versucht jeder auf seine Art, sich selbst irgendwie zu schützen.
Wenn ich hinter meinem Marktstand sitze, fühle ich mich oft wie ein Käfer, der gleich zerquetscht werden könnte. Viele Eltern haben Angst, ihre Kinder zur Schule zu schicken, weil die Banden auch Kinder für ihre Verbrechen einsetzen.
Ein paar hundert Meter weiter wird es laut. Wilson kommt langsam ins Zentrum des Marktes. Eine Verkäuferin bietet Mangosaft in Tüten an. Dazu Wackelpudding. Wilson erinnert sich an seine Tante, die bis vor kurzem genau hier ihren Stand hatte.
Als sie noch lebte, bin ich hier jeden Tag vorbeigekommen, um sie zu begrüßen. Sie hat immer gefragt, wie es mir geht. 5 Tage nach ihrem Tod sind noch 2 weitere Leute ermordet worden. Nur ein paar Meter entfernt von dem Platz, an dem sie verkauft hat.
Die Tante konnte das Schutzgeld nicht bezahlen, das von ihr erpresst wurde. Die Killer machten kurzen Prozess.
In den Tagen nach dem Tod meiner Tante habe ich keine Hausaufgaben gemacht. Aber nach einer Weile habe ich mir gesagt, es war ihr Schicksal, Gott hat es so geplant. Man muss es akzeptieren, das Leben geht weiter und ich habe noch eine lange Zukunft vor mir. Als es passiert ist, habe ich mich sehr schlecht gefühlt. Aber jetzt ist alles wieder normal. Es bleibt ein Gefühl von Traurigkeit.
Ja, para ahorita ya, ya es normal todo. Ya es normal todo, pero siempre está ese sentimiento de tristeza.
Hinter dem Markt führt die Straße zur Schule. Wilson atmet auf. Es sind nur noch wenige Meter. Er tritt durch das Tor des Schulgebäudes, das von einer hohen Mauer mit Stacheldraht gesichert wird.
Sobald du in der Schule angekommen bist, denkst du, Gott sei Dank, alles ist gut gegangen.
Auf dem kleinen Hof findet gerade Sportunterricht statt. Das Büro der Schulleitung liegt im zweiten Stock.
Soy la directora de esta institución educativa desde el año 2011.
Seit 2011 bin ich Direktorin an dieser Schule. Das Gebäude liegt direkt neben dem Markt, deshalb ist das Verbrechen immer ganz nah. Hier in Guatemala werden täglich im Schnitt 12 Menschen ermordet. Auch bei uns hat es Tote gegeben. Die Eltern haben Angst bekommen. Einige haben sich entschieden, ihre Kinder von der Schule zu nehmen.
Ihren Namen möchte die Direktorin nicht nennen. Sie hat Angst. Aus gutem Grund.
Für mich ist es heikel, darüber zu sprechen. Wir haben uns um Schutz für die Schule bemüht. Als uns der Bürgermeister in seinem Büro empfing, waren auch Fotografen da. Wenig später ist auf seiner Homepage ein Foto erschienen mit der Überschrift: Diese Schuldirektorin hat sich mit mir getroffen und um Schutz vor Erpressungen gebeten. Daraufhin haben die Banden mir gedroht, dass sie auch mich umbringen werden.
97% aller Straftaten werden in Guatemala nicht aufgeklärt. Tötungsdelikte schon gar nicht. Die Direktorin fühlt sich genauso ohnmächtig wie der Taco-Verkäufer. Bei dem kommt Wilson nach der Schule auf dem Heimweg wieder vorbei. Aber er isst nichts. Er grüßt nur kurz und geht schnell weiter bis zum meterhohen Schiebetor. Es ist geschafft. Er ist zu Hause.
Hola. Papa.
Hola, más adelante, buenas
tardes. Pasen.
Andreas Boeke hat Wilson in die Schule und wieder nach Hause begleitet. Ein brutaler Schulweg, den Wilson da jeden Tag bewältigen muss. Das glatte Gegenteil erleben wohl die meisten Kinder in Schweden. Die laufen oder fahren ganz selbstverständlich auf eigene Faust in die Schule und es gibt keine Altersgrenze. Das Motto ist, je früher, desto besser. Christine Westerhaus wohnt mit ihrer Familie in Göteborg.
Luca ist kein Morgenmensch. Um kurz nach 7 quält er sich aus dem Bett und setzt sich zum Frühstück an den Küchentisch. Wie jeden Morgen gibt es ein Ei mit Schinken.
Ja.
Luca ist in Deutschland geboren, so wie seine Eltern. Sie sprechen zu Hause Deutsch. Luca ist 11. Seit 2 Jahren geht er auf eine internationale Schule. Die liegt etwa eine halbe Stunde entfernt im Göteborger Stadtteil Guldheden. Deswegen muss Luca früh los zur Schule.
Alles.
Im Treppenhaus zieht er sich seine blauen Turnschuhe an. Luca wohnt in einem Mehrfamilienhaus in einer ruhigen Wohngegend. Die Innenstadt und ein großer Park liegen gleich um die Ecke. In Schweden können die Eltern selbst entscheiden, ab wann sie ihre Kinder allein in die Schule gehen lassen. Bei kurzen Fußwegen dürfen viele das schon ab der 1. Klasse. Luca geht seit der 4. Klasse allein. Nur die ersten Tage sind seine Eltern mit ihm gefahren, um ihm den Weg zu zeigen.
Also ich habe da keine Bedenken, dass da irgendwas passiert, dass er angequatscht würde. Habe ich noch nie gehört, dass irgendjemand sowas erzählt hat.
Luca schnappt sich seinen schwarzen Rucksack und geht zur Bushaltestelle. Das dauert keine 2 Minuten. Meistens muss er trotzdem rennen, um den Bus zu kriegen.
Deine Busfahrkarte?
Oh.
Hast du vergessen?
Ja.
Bist du oft kontrolliert hier?
Naja, so... Wenn ich so in der Straßenbahn sitze und da kommt ein Kontrolleur, kontrolliert er mich halt gar nicht, weil Kinder müssen halt nicht bezahlen. So, das spielt ihn keine Rolle.
Kinder fahren in Schweden an Schultagen umsonst in öffentlichen Verkehrsmitteln. Im Bus sitzen nur wenige Fahrgäste. 5 Stationen muss Luca mit dem 60er-Bus fahren. Dann heißt es umsteigen.
Hast du manchmal Angst, dass irgendwas passiert, dass dich einer anspricht oder...
Nee. Nö. Oder nur wenn mal so ein besoffener am Bus ist, da habe ich manchmal so ein bisschen Angst.
An jeder neuen Haltestelle steigen weitere Kinder ein. Luca ist in guter Gesellschaft. Dass Eltern ihre Kinder zur Schule bringen, ist eher die Ausnahme als die Regel. Denn es gilt, nicht nur in der Schule, auch auf dem Schulweg lernen die Kinder fürs Leben.
Also einmal habe ich ein bisschen Angst gekriegt. Da ist die Straßenbahn mitten auf dem Weg angehalten. Und dann hat der gesagt, irgendwas ist falsch. Und die Türen haben nicht mehr funktioniert. Aber das ist dann nach so einer Viertelstunde, war das wieder gut.
Bist du auch schon mal eingeschlafen?
Na, mal kurz. Bei der Station, wo wir gerade waren, bin ich so halb eingeschlafen. Also ich habe halt nur so Tag geträumt, oder wie man jetzt auf Deutsch sagt. Als ich irgendwie wieder wach war, da haben sich gerade die Türen zugemacht, als ich beim Jan-Toilet war. Also ich bin dann bis zur Stampede gefahren.
Zwei Haltestellen zu weit also, denn eigentlich muss er an der Prinzgatan umsteigen. Dort sind wir jetzt angekommen.
Wir müssen jetzt aufsteigen.
Check that.
Wir sind jetzt bei Prinzgatan und jetzt tauschen wir zu der R6. Da ist Eltern A, aber nicht Eltern C. Lass mal rübergehen. Ach, da kommt Eltern.
An der Haltestelle trifft Luca zwei seiner Klassenkameraden. Beide heißen Eltern. Die drei Jungen entern die Straßenbahn. Einer der Elterns holt sofort sein Handy aus der Tasche. Der andere guckt mit Luca aus dem Fenster. Die beiden quatschen. Dann sind sie auch schon am Wrawlinskis Platz angekommen. Jetzt müssen die drei nur noch eine Ampel überqueren und dann über den Fußgängerweg zum Schulhof. Dort haben sich schon jede Menge anderer Schüler versammelt. Ein buntes Wirrwarr aus Englisch, Schwedisch und anderen Sprachen schallt uns entgegen. Erst 10 Minuten bevor der Unterricht stattfindet, dürfen die Kinder ins Schulgebäude. Auch im Winter. Die Rektorin der Schule öffnet dann die Tür, lächelt und begrüßt jeden Schüler einzeln.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Schulwege, das war heute unser Thema und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie haben sich vielleicht an Ihren eigenen Schulweg erinnert. Mir jedenfalls ging es so und was soll ich sagen? Mein Schulweg war lang, manchmal hatte ich Angst, vor allen Dingen im Winter, aber ich möchte ihn nicht missen. Ich bin Ellen Hering, tschüss, schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.